SWR 2 Wissen.
Wir sind das Volk. Ein paar hundert Anhänger der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung rufen das nicht nur, sie glauben es tatsächlich. Denn mit Fakten und abweichenden Meinungen müssen sie sich kaum noch auseinandersetzen. Ihre Informationen beziehen sie im Internet und dessen Auswahlprozesse liefern ihnen genau das, was ihre Überzeugungen bestärkt. Kritische Berichterstattung in Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien nehmen sie kaum noch zur Kenntnis. Und wenn doch, dann werfen sie ihnen Verfälschung vor.
Lügenpresse, Lügenpresse,
Gefilterte Weltsicht. Wie das Internet unsere Wahrnehmung prägt. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Zeitung, Fernsehen und Hörfunk haben die Hoheit über den Zugang zur Information verloren. Die neuen Gatekeeper heißen Facebook, Google oder YouTube. Ihre Algorithmen entscheiden darüber, wie wir die Welt wahrnehmen. Meist bieten sie uns Inhalte an, die zu unseren Vorlieben passen und unsere Vorurteile bestärken. Wissenschaftler sprechen von der Filterblase oder den Echokammern des Netzes. Auch Journalisten klassischer Medien sind davor nicht gefeit, denn ihre Recherchen finden immer öfter online statt. Gleichzeitig bietet das Internet eine nie dagewesene Informationsvielfalt und Informationsfreiheit. Aber nutzen können wir sie nur, wenn wir es schaffen, die Filterblase zum Platzen zu bringen.
I'm progressive politically, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two.
Politisch bin ich fortschrittlich, aber ich habe mich schon immer sehr darum bemüht, Konservative zu treffen. Ich höre mir gerne an, was sie denken, ich möchte wissen, was sie mögen, ich möchte dabei etwas lernen. Und deshalb war ich überrascht, als ich eines Tages merkte, dass die Konservativen aus meiner Facebook-Timeline verschwunden waren. Es stellte sich heraus, dass Facebook meine Klicks registrierte und merkte, dass ich öfter auf die Links meiner Liberalen als auf die meiner konservativen Freunde klickte. Und ohne mich zu fragen, hat Facebook sie aussortiert. Sie sind einfach verschwunden.
Der amerikanische Politologe Eli Pariser hat den Begriff der Filterblase erfunden. 2011 stellte er ihn auf den TED Talks in Los Angeles zum ersten Mal vor. Im Publikum saßen viele Internetgrößen. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, die Gründerin der Huffington Post, Arianna Huffington, außerdem Apples damaliger Chef Steve Jobs und viele Mitarbeiter von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Flickr. Eli Pariser sprach sie direkt an.
It's not just Google and Facebook either.
Es geht hier nicht nur um Google und Facebook, es betrifft das gesamte Netz. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die diese Art der Personalisierung betreiben. Unterschiedliche Leute bekommen unterschiedliche Dinge zu sehen. Und das bringt uns in Richtung einer Welt, in der uns das Internet das zeigt, von dem es denkt, dass wir es sehen wollen, aber nicht das, was wir sehen müssten. Ich halte das für ein Problem. Und ich glaube, dass all diese Filter, die Algorithmen, zusammen etwas schaffen, was ich Filterblase nenne. Deine Filterblase ist dein ganz eigenes, persönliches Informationsuniversum im Internet. Und was in deine Filterblase gelangt, hängt davon ab, wer du bist und was du tust. Aber du entscheidest nicht darüber, was hineinkommt. Und noch wichtiger, du siehst nicht, was herausgehalten wird.
5 Jahre später ist die Botschaft bei der deutschen Kanzlerin angekommen. Bei der Eröffnung der Münchner Medientage 2016, der größten jährlichen Versammlung von Verlegern, Chefredakteuren, Intendanten und ihren Mitarbeitern, forderte Angela Merkel von den großen Internetportalen mehr Offenheit über ihre Methoden der Personalisierung.
Das ist eine Entwicklung, die wir genau beobachten müssen, bei der persönlich ich auch der Meinung bin, dass Algorithmen transparent sein müssen, dass sie dargelegt werden müssen, dass man sich als interessierter Bürger sozusagen informieren kann, was passiert da eigentlich mit meinem Medienverhalten und mit dem anderer. Denn die eigene Bequemlichkeit, sich bestätigt zu fühlen, ist natürlich etwas, was einen auch, was Personen und ich glaube, kaum einer ist davon frei, natürlich dann auch immer wieder in Versuchung führen kann, dass man ja so viel Unterstützer hat, dass man sich um andere Meinungen überhaupt nicht mehr zu kümmern braucht. Und wenn man sich dann in dieser eigenen Welt immer besser einrichten kann, dann hat das natürlich etwas als Folge, dass der gesellschaftliche Diskurs und die Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, abnehmen könnte. Und das ist eine Herausforderung nicht nur für politische Parteien, sondern für die Gesellschaft insgesamt.
Algorithmen sind niemals neutral. So beginnt auch das Gründungsmanifest von Algorithm Watch. Die Organisation wurde 2016 in Deutschland gegründet und setzt sich für die demokratische Kontrolle der automatisierten Entscheidungen ein. Algorithmen bestimmen darüber, was wir im Internet sehen und was nicht. Und sie bedienen keineswegs nur die Vorlieben menschlicher Nutzer. Zunehmend spielen Computerprogramme eine Rolle, sogenannte Social Bots. Im Interesse von Lobbygruppen, Parteien oder Unternehmen bombardieren sie die Netzwerke mit vollautomatisch erzeugten Botschaften, bewerten sie und leiten sie weiter. Ein Drittel aller Pro-Trump-Tweets und ein Fünftel der Pro-Clinton-Tweets kamen nach dem ersten TV-Duell der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten von Robotern, nicht von Menschen. Trotzdem gibt es Einwände gegen zu viel Algorithmentransparenz. Denn Algorithmen sind das wichtigste Betriebsgeheimnis von Internetportalen wie Facebook, Google oder Twitter. Es ist wie mit dem Rezept für Coca-Cola. Würde man es offenlegen, könnte es jeder kopieren und manipulieren. Die Medienwissenschaftlerin Wiebke Losen vom Hamburger Hans-Bredow-Institut hat noch einen weiteren Einwand.
An großen Softwaresystemen arbeiten Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte in großen Firmen wie bei Facebook oder Google, Programmierer, die selber am Ende nicht mehr genau wissen, wie funktioniert das Ganze jetzt? Was macht der Algorithmus in der freien Wildbahn, im Zusammenspiel mit Nutzungsverhalten, im Zusammenspiel mit anderen automatisierten Prozessen? Also darüber wissen wir einfach noch ganz, ganz wenig. Und ich glaube, dass wenn man den Algorithmus offenlegt, also in den Code reinschaut, dass man das da auch nicht sieht, sondern dass es da um Phänomene geht, die sich erst in der sozialen Verwendung dieser Technologien dann zeigen.
Die soziale Verwendung dieser Technologien wird seit einigen Jahren intensiv erforscht. Bisher vor allem in den USA, in Deutschland kaum. Doch das soll sich jetzt ändern. 50 neue Professuren sollen sich allein in Berlin um dieses Thema kümmern. Als kleiner Vorgeschmack versammelten sich im Herbst 2016 über 500 Internetforscher zu ihrer Jahrestagung an der Berliner Humboldt-Universität. Der Medienwissenschaftler Cornelius Puschmann hatte die Veranstaltung organisiert. Die Filterblase spielte nur in wenigen Vorträgen eine Rolle. Dabei ist die These, so plausibel sie klingt, wissenschaftlich bisher keineswegs belegt.
Das ist ein großer Auftrag an uns, mehr wirklich große empirische Studien anzustellen. Das ist nur in Ansätzen bis jetzt geschehen. Die Ergebnisse, die es bis jetzt gibt, sind sehr uneinheitlich.
Puschmann arbeitet am Berliner Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Es ist die erste und vorerst größte wissenschaftliche Einrichtung für die Erforschung des Internets in Deutschland. Das Startkapital und zwei Drittel der laufenden Ausgaben kommen ausgerechnet von Google, dem Erfinder der personalisierten Suchergebnisse. Das Institut ist in einer ehemaligen Bank untergebracht. Mit seinen quietschbunten Sitzkissen und dem offenen Café mit Kicker- und Fritz-Cola-Kisten erinnert das Ambiente an die amerikanischen Niederlassungen des Suchmaschinenkonzerns. Die Unabhängigkeit der Forschung sei trotzdem garantiert, versichern Vorstand und Statuten des Instituts. Trotzdem fällt die Zurückhaltung auf, mit der Cornelius Puschmann auf die Frage nach der Filterblase reagiert.
Die Filterblase ist als nicht wissenschaftlicher Begriff entstanden, um auf ein Problem hinzuweisen, das in bestimmten Kontexten ganz sicher besteht, aber von dem man nicht sagen kann, ob es sich generalisieren lässt. Ist es tatsächlich so, dass die Auswahl durch Algorithmen signifikant viel schlechter oder problematischer ist als Auswahlprozesse, die von Journalisten vorgenommen werden, Auswahlprozesse, die an anderen Stellen vorgenommen werden? Das heißt, leben wir sonst in einer Welt, in der alles wunderbar neutral war und jetzt durch die bösen Algorithmen ist es das nicht mehr? Da muss man ein großes Fragezeichen hintermachen.
Etwas analytischer betrachtet Wiebke Losen die Filterblase. Beim Hans-Bredow-Institut, an dem sie arbeitet, sorgen der Staat, NDR und ZDF für die Grundfinanzierung.
Hier treffen schon unterschiedliche Relevanzkonzepte aufeinander. Auf der einen Seite nämlich, dass wir sagen, also der Journalismus sagt uns, was die wichtigen Themen sind in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite die algorithmische Logik, ich gebe dir mehr von dem, was ich denke, was für dich relevant ist aufgrund deines bisherigen Nutzungsverhaltens. Ich beobachte das an mir selbst. Ich nutze ziemlich intensiv Twitter. Ich kann mir meine Quellen selber zusammenstellen. Das ist ein bunter Mix aus traditionellen Medienmarken, einzelnen Journalisten, aber auch vielen Wissenschaftlerkollegen rund um die Welt. Und da merke ich schon mal, jetzt hast du mal eine Weile echt nichts außerhalb deiner Filterbubble sozusagen mitgekriegt.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
In einem Punkt aber sind sich die beiden Medienwissenschaftler einig. Die Schuld an der aufgeheizten Stimmung liegt weniger bei den Auswahlkriterien von Google oder Facebook. Es liegt vielmehr daran, dass in den sozialen Medien heute jeder die Möglichkeit hat, beliebige Meinungsäußerungen an ein sehr großes Publikum zu verbreiten.
Dinge, die früher am berühmten Stammtisch geäußert worden sind, werden jetzt vielleicht bei Facebook geäußert. Also es ist schwer zu sagen, dass es wirklich mehr geworden ist. Es ist sicherlich aber so, dass es eine Bestätigung gibt für die Personen, die sich auf diese Art und Weise äußern, weil sie sehen, ich kann das bei Facebook schreiben und es bleibt sichtbar und es ist für andere likebar und anklickbar und so weiter.
Eine frei erfundene Geschichte, ein verleumderischer Kommentar, dumpfes Gepöbel. Vieles von dem, was über Facebook, YouTube, Google oder Twitter verbreitet wird, hätten die meisten Redaktionen früher direkt in den Papierkorb befördert. Heute steht es im Internet gleichberechtigt neben den Ergebnissen journalistischer Recherche. Was die Nutzer davon wahrnehmen, entscheidet sich danach, an welcher Stelle es auf dem Bildschirm auftaucht. Algorithmen sind für das Ranking zuständig. Ihr höchstes Ziel ist es, so viele Klicks wie möglich zu erzeugen und damit Werbeeinnahmen zu steigern. Kaum eine Rolle spielen die Qualität oder der Wahrheitsgehalt einer Veröffentlichung. Es sei denn, sie verstößt gegen Richtlinien, die sich die US-amerikanischen Webunternehmen selber geben. Im September 2016 sorgte Facebook damit für einen Skandal.
Kjære Mark, jeg har skrevet et brev til deg for å forklare hvorfor jeg ikke kommer til.
Lieber Mark, ich folge dir auf Facebook, aber du kennst mich nicht. So begann Egil Hansen, Chefredakteur der norwegischen Tageszeitung Aftenposten, seinen offenen Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Dessen Algorithmen hatten das weltberühmte Foto der Schrecken des Krieges von der Aftenposten-Seite gelöscht. Das Bild wurde 1972 im Vietnamkrieg aufgenommen. Es zeigt die 9 Jahre alte Kim Pue, die nach einem Napalmangriff nackt aus ihrem Heimatort flieht. Fotograf Nick Ut erhielt den Pulitzer-Preis dafür. Doch Facebook verbietet die Abbildung nackter Kinder.
Die Aufforderung, das Foto zu löschen, kam am Mittwochmorgen in einer E-Mail aus dem Hamburger Facebook-Büro. Weniger als 24 Stunden später und noch bevor ich Zeit für eine Antwort hatte, habt ihr den Artikel zusammen mit dem Foto von der Aftenposten-Facebook-Seite entfernt. Obwohl ich der Chefredakteur von Norwegens größter Zeitung bin, beschränkt ihr meine redaktionelle Verantwortung. Das ist es, was du und deine Untergebenen in diesem Fall machen. Ich finde, du missbrauchst deine Macht. Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, hat George Orwell im Vorwort zu Farm der Tiere geschrieben, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
Weltweit bekam Hansen viel Zustimmung für seinen offenen Brief. Sogar der deutsche Justizminister äußerte Befremden. Tatsächlich korrigierte Facebook in diesem Fall seine Entscheidung. Einen Tag nachdem Aftenposten den offenen Brief auf die Titelseite seiner gedruckten Ausgabe gestellt hatte, war das Foto auf der Facebook-Seite der Zeitung plötzlich wieder sichtbar. Eine Entschuldigung oder auch nur eine Antwort auf seinen Brief hat Hansen allerdings nicht erhalten.
We will make America great again.
Welche Botschaften fallen bei Facebook unter den Tisch und welche werden bevorzugt verbreitet? Spätestens in der aufgeheizten Kampagne zum EU-Austritt Großbritanniens und vor der US-Präsidentenwahl 2016 wurde diese Frage zum Politikum. Die sogenannten sozialen Netzwerke verstehen sich nicht als Medienunternehmen und beschäftigen keine Journalisten. Dennoch bestimmen sie zunehmend die Tagesordnung öffentlicher Debatten. Bereits die Hälfte aller US-Amerikaner informiert sich dort über die Nachrichtenlage. Eine gedruckte Zeitung lesen nur noch halb so viele Menschen. In Deutschland ist der Wandel etwas langsamer, aber auch hier haben soziale Netze als Nachrichtenquelle bereits zur gedruckten Zeitung aufgeschlossen.
Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, hab ich keine Ahnung, wie es mir geht. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht.
Im Internet ist Facebook weltweit zur wichtigsten Nachrichtenquelle geworden, selbst im datenschutzbewussten Deutschland. Jeder vierte Deutsche liest mindestens einmal wöchentlich Nachrichten auf Facebook. Zu Spiegel Online, dem größten journalistischen Angebot im Netz, findet nur jeder fünfte einmal die Woche. Und die Themen, die dort behandelt werden, stammen auch immer häufiger aus den sozialen Netzen. Christian Stöcker war bis September 2016 Redakteur bei Spiegel Online. Dann ist er in die Wissenschaft gewechselt, schreibt aber weiterhin Kolumnen für das Online-Portal des Nachrichtenmagazins.
So wie man früher eben mit dem Mikrofon in die Stadt gegangen wäre, um Leute zu fragen, was hältst du denn von, ist es in Wahrheit sehr viel einfacher, sich über eine sehr viel größere Anzahl von Stimmen einen Überblick zu verschaffen, wenn man einfach an den richtigen Stellen im Netz guckt. Das machen wir schon seit vielen Jahren zu allen möglichen Themen. Und jetzt ist es noch einfacher geworden, dadurch, dass man auch so ein bisschen weiß, dass es verschiedene Bereiche gibt oder verschiedene Ecken, in denen man möglicherweise verschiedene Arten von Stimmen finden wird. Also bei Twitter wird anders geredet und von anderen Leuten geredet in der Regel als bei Facebook. Die Twitter-Zielgruppe ist natürlich deutlich kleiner, wesentlich kleiner und Größenordnungen kleiner. Sie ist im Schnitt wahrscheinlich höher gebildet als die Facebook-Zielgruppe. Sie ist deutlich politischer und in weiten Teilen sehr meinungsstark und ziemlich gut informiert.
Es ist fast zu bequem, um wahr zu sein. Ein Redakteur muss seinen Schreibtisch gar nicht mehr verlassen, um ein Thema zu finden und ein Bild der Stimmungslage zu malen. Oder doch?
Die Regel Nummer eins muss immer sein, man darf seinem Leser niemals, wenn man sozusagen so eine zufällige Auswahl oder eine gezielte Auswahl von Stimmen aus dem Netz macht, die ihm niemals Repräsentativität vorgaukeln. Sondern man kann immer nur sagen, hier sind einige Stimmen, und wir bilden mal ab, was ist da für ein Spektrum von Meinungen, Positionen, Wortmeldungen, idealerweise vielleicht auch lustigen Bemerkungen zu dem Thema gibt.
Leider hält sich kaum jemand an diesen guten Vorsatz. Stimmungsbilder, Umfragen, Empörungspotenzial. Auch seriöse Medien präsentieren ihre Online-Recherchen gerne groß. Im Kleingedruckten wird erwähnt, dass die online erhobenen Daten und Zitate nicht repräsentativ sind. Doch im Eifer des Gefechts geht diese Information schnell unter. Zumindest in der Gewichtung der Themen setze man weiterhin eigene Schwerpunkte, versichert Christian Stöcker.
Da stehen eben dann oben auf den Plätzen 1, 2 und 3 harte Nachrichten. Und die stehen da nicht, weil sie in der Regel das sind, was die meisten Leute lesen wollen oder was die meisten Klicks bringt oder so, sondern weil die Redaktion entscheidet, das ist jetzt das Wichtigste, das muss da oben stehen. Und uns ist egal, ob euch Syrien nicht mehr interessiert. Wir sagen euch, dass euch Syrien weiterhin zu interessieren hat. Ja, das ist der Anspruch, mit dem wir als Medienunternehmen antreten. Und ich finde, wenn man als Journalist sich davon verabschiedet, dann kann man es auch lassen. Ja, dann ist man eher so eine Art Content Manager oder so.
Doch je häufiger sich die Menschen ihre Nachrichten auf Facebook, YouTube, Google oder Twitter zusammenstellen lassen, desto wirkungsloser ist die Gewichtung der journalistischen Online-Medien. Sie können dann nur noch versuchen, die in ihren Augen besonders relevanten Themen auf die oberen Plätze der Startbildschirme und Suchergebnisse zu bringen. Dafür müssen sie geschickt formulieren und ihre Beiträge zeitlich optimal positionieren. Zuständig sind dafür sogenannte Social Media und Search Engine Optimizer, kurz SEOs. Jana Lavrov ist die Chefin des SEO-Teams bei Zeit Online. Auf ihrem Schreibtisch im Großraumbüro der Redaktion stehen zwei Bildschirme.
Wir haben auf dem einen Bildschirm immer den Traffic im Blick, also über welche Kanäle kommen gerade die Leute auf unsere Seite. Also es ist natürlich von der Tageszeit abhängig, morgens vor 8 Uhr ist natürlich eine enorme mobile Nutzung. Dasselbe haben wir abends, tagsüber, wenn die Leute auf Arbeit sind, haben wir eher die stationäre Nutzung, also am Desktop. Was ich dann machen kann, ist mir anschauen, über welche Texte kommen die Leute. Ich sehe, wie viele Leute über Social Media kommen, über Google News, über andere Suchmaschinen wie Bing beispielsweise oder über Twitter.
Auf dem zweiten Bildschirm hat Lavrov im Blick, was außerhalb des eigenen Angebots im Internet los ist.
Dort werden wir aufgelistet, welche Themen gerade sowohl in der organischen Suche als auch bei Google News und bei YouTube eben trending sind, also wonach viele Leute innerhalb der letzten 24 Stunden häufig gesucht haben. Und dann gibt es hier so eine Rankingliste, in der verschiedene Themen aufgelistet sind.
Mit diesen Informationen im Kopf berät Lavrov die Redaktion. Sie empfiehlt Überschriften und Schlüsselwörter, die ihre Themen in den Suchmaschinen möglichst weit nach oben bringen. Ihren bisher größten Erfolg hat sie mit der Überschrift gefeiert: Ritalin, ich bin ein Zombie, ein Selbstversuch. Über 2 Jahre hielt sich der so betitelte Zeit-Online-Text in den Top 10 der Google-Suche nach dem Hyperaktivitätsmedikament Ritalin.
Der wird gut geklickt, weil das sogenannte Snippet, was wir hier in den Suchergebnissen angezeigt bekommen, weil das einfach so formuliert ist, dass die Nutzer auch Lust haben, sich das anzuschauen und zu lesen. Ein Selbstversuch, spannend. Das heißt, wenn immer wieder auf dieses Snippet geklickt wird, dann ist das natürlich auch ein Zeichen für die Suchmaschine, okay, das ist das, was die Leute wollen. Also zeige ich es, auch wenn es jetzt nicht brandaktuell ist, möglichst prominent in den Suchergebnissen.
Filterblasen lassen sich mit solchen Tricks allerdings nicht knacken. Wer es sich am Lagerfeuer Gleichgesinnter erst einmal so richtig gemütlich gemacht hat, kann alles, was nicht ins Weltbild passt, einfach wegklicken. Selbst wenn es doch einmal auf dem Bildschirm auftauchen sollte. Die SEO legt es dann auch gar nicht erst darauf an, auch aus Eigeninteresse.
Das nützt uns ja nichts, wenn jemand einmal auf das Suchergebnis klickt und dann auf der Seite feststellt, okay, ist doch nicht das, was ich erwartet habe. In dem Moment, wo wir eben diese Suchintention quasi nicht bedienen, das heißt, ganz viele Leute wieder abspringen von unserer Seite, registriert das natürlich auch die Suchmaschine. Und dann würden wir quasi im Ranking auch negativ bewertet werden, wenn die Suchmaschine merkt, okay, die Leute springen immer wieder zurück in die Suchergebnisse. Dann weiß die Suchmaschine ja auch, okay, das ist nicht das, was die Leute gesucht haben. Also ist es vielleicht das falsche Ergebnis zu dieser Suchanfrage.
Hallo da draußen, das ist Melissa.
Hi.
Ich bin die Mai, wir sind auf Klo und...
Auf Klo, so heißt eines der Videoformate bei Funk, dem neuen Online-Angebot, mit dem ARD und ZDF die Jugend erreichen wollen. Und das geht heute eben nur noch im Internet. Sogar im medienkonservativen Deutschland ist das Netz bei den unter 35-Jährigen zur Hauptnachrichtenquelle geworden, vor Fernsehen, Radio und Zeitung. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters für ihren Digital News Report 2016 ermittelt. Duygu Gesen arbeitet für Funk. Die 29-jährige Bremer Kulturwissenschaftlerin ist die erste Social-Media-Volontärin der gesamten ARD. Diagnose Internetabhängigkeit steht in ihrer Selbstdarstellung.
Ich lese keine Zeitungen und das schon seit Jahren. Ich beziehe eigentlich alle meine Informationen aus den sozialen Netzwerken direkt. Also ich gehe auch nicht auf spiegelonline.de und schaue mir da an, wie die aktuelle Weltlage ist. Das mache ich nicht mehr, auch schon seit Jahren nicht. Es ist so, dass ich morgens eben auf Twitter gehe und dann gucke, was die Menschen, denen ich folge, getwittert haben. Und das ist oft natürlich auch Nachrichtliches und damit bringe ich mich auf den aktuellen Stand. Dann gehe ich auch auf Facebook und schaue mir an, was der Algorithmus da in meine Timeline gespült hat. Und immer wenn ich innerhalb meiner Filterblase auf Inhalte stoße, die wahrscheinlich nichts mit meiner Filterblase zu tun haben, dann versuche ich mich quasi an diesen Strang festzuhalten und mich rauszuziehen und einfach mal rüber zu gucken in die andere Filterblase. Also meine Filterblase ist noch so offen, dass ich oft überrascht werde. Was ich natürlich nicht habe, ist, dass ich eine Zeitung durchblättere und dann eben auch Dinge lese, die ich normalerweise nicht in meiner Timeline sehen würde. Aber ich weiß ja auch nichts davon, dass es das gibt. Deshalb bemerke ich das Fehlen davon gar nicht so sehr.
Große Freiheit. Das ist es, was Duygu Gesen in den Filterblasen der sozialen Medien sucht und findet.
Das ist dieses Gefühl, dass man nicht in einem geschlossenen Haus ist, sondern das Haus offen ist und ich kann rausgehen und ich kann auch mal in andere Häuser reinblicken, durchs Fenster. Vielleicht werde ich sogar eingeladen in andere Häuser und darf mit den Leuten essen und trinken. Ich kann im Internet Dinge auch ausleben, die ich wahrscheinlich in anderer Form nicht ausleben dürfte. Darf da mich innerhalb von Communities auch bewegen, die ich so in dem Offline-Leben gar nicht kennenlernen dürfte. Und das Internet ermöglicht mir das und das ist Wahnsinn. Ich kann mir das Leben auch ohne nicht vorstellen.
In ihrer Filterblase gefangen fühlt Gesen sich jedenfalls nicht. Diesen Eindruck hat sie eher von älteren Kolleginnen und Kollegen, denen sie im Internet nie, aber häufig auf den langen Fluren klassischer Medienhäuser begegnet.
Ich glaube, es gibt genug Menschen, die nur innerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Suppe schwimmen und die nichts von der Welt da draußen mitbekommen, was ich absolut problematisch finde. Das ist tatsächlich sowas, was mir in fast jeder Rundfunkanstalt auch schon begegnet ist. Weil sie natürlich auch berufliche Ängste daran geknüpft haben, weil sie sich natürlich Sorgen machen, wie es mit ihnen selbst weitergeht, wenn diese jungen Mädels und Jungs in die Redaktionen kommen und wissen, wie das in diesem Internet läuft, dann machen die sich natürlich schon Sorgen um sich selbst.
Steckt hinter der Angst vor der gesellschaftlichen Wirkung von Filterblasen am Ende nur ein Generationenkonflikt? Auch auf der Berliner Konferenz der Internetforscher ist diese Meinung zu hören. Nicht die Filterblasen seien das Problem, sondern der kritiklose Umgang mit dem, was sie einem zuspülen. Der belgische Kommunikationswissenschaftler Cédric Courtois ist einer der wenigen, die sich empirisch mit der Frage beschäftigt haben.
So, what we did is that we made a filter bubble.
Wir haben eine Filterblase geschaffen. Dann haben wir einen Haufen Leute dieser Filterblase ausgesetzt und untersucht, was passiert, wenn sie sich in dieser Umgebung durchs Internet googeln.
100 Testpersonen, zur Hälfte eher rechts, zur Hälfte eher links eingestellt, hatte Courtois einige Tage lang an Computern googeln lassen. Die Computer waren vorher über Wochen mit eindeutigen Suchanfragen auf die jeweils entgegengesetzte Weltsicht trainiert worden. Dann stellte Courtois den Testpersonen zahlreiche politische Fragen noch einmal, die sie schon vor dem Experiment beantwortet hatten. Das erstaunliche Ergebnis? Kein Unterschied. Nur der Grad der Überzeugung hatte durch die tagelange Konfrontation mit entgegengesetzten Meinungen leicht abgenommen. Das ist kein Beweis, aber doch ein Indiz dafür, dass der Einfluss von Filterblasen auf die Meinungsbildung begrenzt ist.
We should not look at web users as the poor victims of their own bubble, because
wir sollten Internet-User nicht als arme Opfer ihrer eigenen Filterblase betrachten, denn sie wählen ihre Suchbegriffe ja selber. Also haben sie auch einen Einfluss auf die Trefferlisten und es ist ihre Wahl, was sie davon lesen wollen. Und wenn sie das tun, entscheiden sie selber, was sie für vertrauenswürdig halten und ob es ihr Informationsbedürfnis befriedigt. Wir sind keine passiven Dummerchen, die den Suchergebnissen hilflos ausgeliefert wären. Deshalb würde ich mit dem Finger nicht so sehr auf die Internetportale zeigen. Wir haben die Werkzeuge in unserer eigenen Hand. Ich glaube, es ist mehr eine Frage der Medienkompetenz. Wenn man die hat, ist es gar nicht so schwer, die Sache in die eigene Hand zu nehmen und Filterblasen zu überwinden.
Es ist eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Die gute? Mit etwas Bildung und Aufmerksamkeit kann man auch im Internet Hass und Falschmeldungen aus dem Weg gehen. Vorurteile abschütteln, die Filterblase platzen lassen. Die schlechte Nachricht? Man muss es auch wollen.